riss das Band ab, mit dem die Polizei die Gruft abgesperrt hatte. Er schaltete seine Taschenlampe ein und betrat das Grab. Der Strahl seiner Lampe beleuchtete eine ausgedehnte schwarze Wasserfläche. Die sintflutartigen Regenfälle der letzten Stunden hatten das Grab in eine Zisterne verwandelt. »Ich habe keine andere Wahl«, sagte er sich und watete ins Wasser, das ihm bis zur Brust reichte. Er klemmte sich die Lampe zwischen die Zähne und schwamm ein paar Züge. Der Lichtstrahl zerteilte die Finsternis. Den Hals emporgereckt kämpfte er sich vorwärts, eingeklemmt zwischen dem Wasser und dem Gewölbe. Auf einmal stieß er mit dem Kopf gegen den Sarg und vor Entsetzen schrie er auf. Schwimmend umrundete er den Sarg, der wie ein Boot im Wasser trieb, und betrachtete ihn aus allen Blickwinkeln. Rund um die Deckelschrauben war die Farbe abgeblättert und ein paar Holzsplitter waren sichtbar. Der Sarg war vor kurzem geöffnet worden. Er zog eine Zange aus der Jacke, deren abgeflachtes Maul sich als Schraubenzieher verwenden ließ, und machte sich daran, den Sargdeckel zu öffnen. Als er die letzte Schraube herausgedreht hatte, schob er den Deckel beiseite und machte sich auf einen grausigen Anblick gefasst. Aber der Sarg enthielt kein Kinderskelett. Er war auch nicht leer. Ebenso wenig, wie er die Spuren einer Grabschändung aufwies. Sondern er war bis zum Rand mit winzigen, scharfkantigen Knochen angefüllt. Ein Massengrab für Nagetiere. Tausende ausgetrockneter Skelette. Längliche Schädel mit spitzen Schnauzen. Unzählige streichholzdünne Schenkel, Schienbein, Armknochen. Er war sprachlos. In dem Moment übertönte hinter ihm eine Stimme das Prasseln des Regens. »Du hättest nicht zurückkommen sollen, Karim!« Er brauchte sich nicht umzudrehen, um zu wissen, wer da sprach. »Crozier, sagen Sie jetzt bloß nicht, dass Sie auch in der Geschichte drin stecken. Ich hätte dir diesen Fall nie anvertrauen dürfen.« Karim warf einen Blick zur Tür. Im Eingang der Gruft zeichnete sich die Silhouette von Henri Crozier ab. Er hielt einen Manhuron, Modell MR-73, in der Hand. Die Waffe, die auch Niemans trug. 6 Kugeln in der Trommel. Karim fragte mit erhobenen Händen, »Lassen Sie mich wenigstens aus dieser Scheiße hier rauskommen?« »Komm her, aber langsam, ganz langsam.« Der junge Polizist schwamm zurück zur Treppe und erklomm die Stufen. Nass bis auf die Knochen stellte er sich vor den Kommissar. »Welche Rolle spielen Sie in der Geschichte? Wie viel wissen Sie?« 1980 war es. Als sie hierher kam, fiel sie mir sofort auf. Diese Frau, die zu schön war, zu groß und eine Stelle als Volksschullehrerin antreten wollte. Mir war auf Anhieb klar, dass mit ihr irgendwas nicht ganz koscher war. Ich habe Nachforschungen angestellt und herausgefunden, dass sie ein Kind bei sich hatte. Ich habe ihr Vertrauen gewonnen. Sie hat mir alles erzählt. Die Teufel wollten ihr Kind umbringen, sagte sie. Das weiß ich alles. Was du nicht weißt, ist, dass ich beschlossen habe, die Familie zu beschützen. Ich habe ihnen falsche Papiere besorgt. Und wer waren die Teufel? Eines Tages sind 2 Männer aufgekreuzt. Angeblich waren sie auf der Suche nach alten Schulbüchern und behaupteten, sie klapperten sämtliche Volksschulen der Umgebung ab. Sie waren aus Gernon, der Stadt, aus der auch Fabienne gekommen war. Mir war sofort klar, dass das die besagten Teufel waren. Wie hießen sie? Caillois und Certis. Nehmen Sie mich nicht auf den Arm. Damals waren Rémy Caillois und Philippe Certis 10-jährige Kinder. Sie hießen anders. Etienne Caillois und René Certis, um die 40. Ausgemergelte Burschen mit fanatischem Blick. Karim verspürte einen sauren Geschmack im Mund. Wieso war er nicht selbst auf die Idee gekommen? Die Geschichte der purpurnen Flüsse hatte schon sehr viel früher begonnen, vor mehreren Generationen vielleicht, und war von den Vätern auf die Söhne übergegangen. Und dann? Ich habe sie scharf unter die Lupe genommen, Ausweise kontrolliert, Fahndungslisten überprüft und so weiter. Aber es war ihnen nichts vorzuwerfen. Sie sind wieder abgefahren, ohne Fabienne und ihr Kind aufzuspüren. Das dachte ich zumindest. Doch als Fabienne erfuhr, dass die Burschen sich in Sarzac herumtrieben, wollte sie sofort fliehen. Wieder stellte ich keine Fragen. Wir haben sämtliche Unterlagen vernichtet. Seiten aus den Klassenbüchern gerissen, alle Spuren getilgt. Certis Junior war in der Sonntagnacht hier. Haben Sie eine Ahnung, was er in diesem Grab gesucht hat? Nein. Abduf deutete auf die offene Gruft. Dieser verdammte Sarg ist voller Nagetierknochen. Ratten, schätze ich. Was soll das bedeuten? Ich weiß es nicht. Du hättest den Sarg nicht aufbrechen sollen. Du hast keine Achtung vor den Toten. Vor toten Ratten? Nein, habe ich nicht. Wo ist die Leiche von Judith Theroux? Ist sie denn überhaupt tot? Tot und begraben. Ich persönlich habe die Beerdigung in die Wege geleitet. Kümmern Sie sich also um das Grab? Ja, immer nur nachts. Wo lebt Fabienne Héro jetzt? Niemand darf ihr was zuleide tun. Kommissar, bei diesem Fall geht es um weitaus mehr als um eine Grabschändung. Es geht um Mord. Ich weiß. Es war im Fernsehen, in allen Nachrichten. Dann wissen Sie auch, dass es sich um eine Serie von Verbrechen handelt. Crozier, sagen Sie mir, wo ich Fabienne Héro finde. Niemand darf ihr was zuleide tun. Crozier, natürlich wird ihr niemand was tun, aber Fabienne Héro ist die einzige Person, die in diesem Chaos weiterhelfen kann. Wie es im Moment aussieht, sprechen sämtliche Indizien gegen ihre Tochter. Alles deutet auf Judith Héro hin, die in diesem Grab liegen soll. Sekunden verstrichen. Dann ließ der Kommissar seine Waffe sinken. Fabienne lebt 20 Kilometer von hier, auf dem Hügel Ersin. Ich komme mit. Wenn du ihr was antust, bringe ich dich um. Karim lächelte und trat einen Schritt zurück. Dann wirbelte er jäh herum. Mit einem Fußtritt gegen die Kehle schleuderte er Crozier zu Boden. Der junge Polizist beugte sich zu dem leblosen Mann hinunter und zerrte ihn unter das Vordach eines Mausoleums, damit er nicht im Regen lag. Innerlich bat er ihn um Verzeihung, aber er musste freie Hand haben.